Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Es begrüßt Sie Ute Wegmann. Mein Gast ist weiblich, Jahrgang 72 und kommt aus der Potsdamer Film- und Fernsehhochschule, hat dort Animationsfilm studiert, arbeitet schon über 20 Jahre freiberuflich, unter anderem als Illustratorin für Kinderbücher, lebt mit ihrer Familie auf dem Land bei Berlin mit vielen Tieren. Wie viele andere wurde auch ich auf sie aufmerksam durch ihren berührenden, sehr besonderen Comic Nils, in dem sie den plötzlichen Tod ihres Sohnes thematisiert. Zuletzt zeichnet sie den Comic Völlig Meschugge, eine Geschichte nach einer Idee von Andreas Steinhöfel über Antisemitismus und Mobbing, mit dem sie aktuell den katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis gewonnen hat. Heute ist sie in Köln und wir sprechen über das Leben und den Tod, über Krisen, Kunst und Kreativität und wie alles zusammenhängt. Herzlich willkommen, Melanie Garanin.
Danke für die Einladung.
Nach dem Studium sind Sie in die Freiberuflichkeit gestartet. Wie? Mit Film?
Nein, gar nicht. Also das war eigentlich witzig, weil ich in dem Moment, wo ich mein Diplom in der Tasche hatte, habe ich mit Zeichentrickfilm so gut wie gar nichts mehr gemacht. Also ich habe dann eigentlich gleich mit kleinen Illustrationsjobs für so Elternzeitschriften, Erziehungszeitschriften und sowas angefangen und bin dann über Erstleser-Illustration dann in die Illustration gekommen.
Genau, Sie haben angefangen mit Vorlesebüchern und kleinen Reihen.
Ja, hauptsächlich das. Das ist halt, und Schulbücher habe ich auch illustriert. Also so ganz klassische Kinderbuchsachen für verschiedene Verlage auch. Also ich musste mich da irgendwie nie bewerben. Ich hatte Glück, dass immer irgendwie so ein kleiner Auftrag kam. Ich habe ja parallel auch mit meinem Diplom, also mit meinem Diplom war ich schon schwanger und habe dann auch sofort parallel Kinder gekriegt und gearbeitet. Und da war dann so eine Laufbahn als Illustratorin ganz praktisch, weil man das gut nebenher machen konnte.
Es gab damals noch kein eigenes Buch, keinen eigenen Text.
Nein, also ich habe wirklich immer nur auftragsmäßig gearbeitet. Und ich habe auch immer früher gedacht, dass ich eigentlich wirklich nur so eine Jobillustratorin bin. Also dass ich arbeite für einen Termin, für Geld und für ja, einen Auftraggeber, also für einen Auftrag. Also nicht frei. Ich hatte irgendwie nie gedacht, dass ich in der Lage bin, mal jemals frei zu arbeiten.
Und dann kam das Jahr 2015, da änderte sich ihr Leben. Ihr Sohn Nils, damals 3 Jahre alt, kränkelte viel. Sie ging zum Arzt, die Diagnose war Leukämie. Das war hart, dann sprach er aber unglaublich gut auf die Therapien an. Alles entwickelte sich hoffnungsvoll, aber er hatte oft Bauchschmerzen im Krankenhaus. Unternahm man nicht die entscheidenden Untersuchungen, fuhr mit der angedachten Therapie fort. Alles das ist nachzulesen in ihrem Comic, der auch Nils heißt. Nils starb im Juli 2015 plötzlich und völlig unerwartet. Und bis hierhin ist alles Geschehene, wenn man das so liest, wirklich kaum zu ertragen. Aber es kommt ja alles noch schlimmer, denn es stellt sich heraus, dass Nils durch ärztliches Versagen starb. Keine fiktive Geschichte, sondern ihre ganz persönliche Familiengeschichte. Sie haben sie in einem opulenten Comic gezeichnet und festgehalten. Der Comic erschien 2020, trägt den Untertitel von Tod und Wut und von Mut. Sie zeigen Nils Fröhlichkeit, seine Liebe zu Tieren, seine Liebe für Ritter, seine Schmerzen, ihre Schmerzen in dieser belastenden Zeit während der Krankheit und danach. War der Comic Teil der Trauerarbeit und wann konnten Sie damit beginnen?
Ich habe damit begonnen, weil ich halt die Geschichte erzählen wollte, weil ich eigentlich ursprünglich wollte, dass sich die Presse darum kümmert, dass ich im Radio sitze und darüber berichte oder sowas zum Beispiel. Oder Zeitungsartikel erscheinen oder wirklich so die Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht wird. Und ich habe damit dem Comic dann begonnen, als ich gemerkt habe, dass das nicht funktioniert und als mir jemand, eine Freundin gesagt hat, du musst die Geschichte selber schreiben. Du kannst das ja, du hast auch schon viel sowieso schon darüber geschrieben. Das muss man dazu sagen, dass ich eigentlich angefangen habe mit dem Comic ungefähr, ich würde sagen, vielleicht Ende 2016 oder sowas. Und ich habe davor schon unheimlich viel in meinem Blog geschrieben, also Kleinigkeiten, so Fragmente. Ich habe irgendwie gemerkt, dass ich unheimlich gut schreiben kann und dazu auch zeichnen kann und dass ich da so eine, weiß ich nicht, irgendwie offensichtlich so eine Fähigkeit in mir schlummert, auch längere Sachverhalte zu schreiben und zu bebildern. Ja, und dann war das also wie so eine Lösung, dass mir die Freundin gesagt hat, du musst es selber schreiben. Und ich dann gesagt habe, ja gut, dann mache ich das und dann würde ich halt zeichnen und schreiben. Und was ist es, wenn man gleichzeitig zeichnet und schreibt? Ist es irgendwie eigentlich wie ein Comic. So, und dann habe ich das gemacht. Und Trauerarbeit in dem Sinne, also ich habe das Exposé geschrieben, ich habe dann ja auch schnell nach einem Verlag gesucht und wollte das dann auch wirklich auch unter Dach und Fach bringen und mir sicher sein, dass das jemand veröffentlicht. Und in meinem Exposé steht ganz deutlich, ich glaube, entweder direkt am Anfang oder so nachdrücklich am Schluss unterstrichen und so, das soll auf gar keinen Fall, also sowas wie eine Selbsttherapie werden, das Buch, oder Teil einer Trauertherapie oder Trauerarbeit sein. Also es war mir ganz wichtig, das zu betonen. Interessanterweise würde ich jetzt nach ein paar Jahren Abstand sagen, dass das dann doch irgendwie sowas wie eine Therapie war. Also ich habe da unheimlich viel natürlich aufgearbeitet und in die richtigen Regale in meinem Gehirn sortiert, habe mich da durchgewühlt, habe auch gelitten und sowas. Und ja, weiß ich auch nicht. Also ich wollte es nicht, aber es ist schon auch eine Therapie für mich geworden oder gewesen. Ja.
Was ich ja zu Beginn gesagt habe, es ist ja auch Nils Fröhlichkeit, die auf jeden Fall einen großen Platz hat in der Geschichte. Es ist ja nicht jetzt nur eine Trauerarbeit oder eine Verarbeitung der Krankheit geworden.
Ja, wobei ja dann also diese Sachen, diese Fröhlichkeit und so, das ist ja der schwierigste Part an der Trauerarbeit, ne? Dass man sich mit den Dingen beschäftigt, die schön sind. So. Also ich fand den ersten Teil des Buches, wo es so um das Leben davor geht, das war mit Abstand der schwierigste Teil. Das, was dann danach kommt, zu beschreiben, wie man sich sowieso fühlt oder zu beschreiben, wie wütend man ist und auch Sachen rauszulassen, die jetzt vielleicht der Fantasie entspringen und die einem helfen, das zu verarbeiten, das war einfacher, als ein fröhliches Kind zu beschreiben oder das zu zeichnen, was irgendwie verloren ist.
Die Illustratorin Barbara Jelin hat auf dem Comic-Symposium in München gerade einen interessanten Satz gesagt: Wer zeichnet, stellt andere Fragen. Wie war das bei Ihnen, bei Ihrer Umsetzung der Geschichte? Was war für Sie ganz wichtig im Bild?
Also für mich war ganz, ganz wichtig, dass es nicht zu traurig wird. So, ich wollte auf keinen Fall, dass es irgendwie so, dass einen die Bilder runterziehen. Mir war immer ein Anliegen, den Leser nicht zu viel zuzumuten, sondern irgendwie das alles so leicht und locker wie möglich zu machen. Das war mein Hauptanliegen, glaube ich, beim Zeichnen. Also es sollte nicht schwer wirken.
Dieser Comic ist ja mehr eigentlich als ein Denkmal, ist auch mehr als ein Erinnerungsstein für Nils. Sie gelang im Laufe der Auseinandersetzung nämlich explizit vom Ich zum Wir. Es steht auch sogar ja so im Buch. Es geht um alle Kinder und es geht um die Wahrheit und das Ende des Verschweigens einer Situation, die unter den Teppich gekehrt werden sollte. Man kann aber, glaube ich, dennoch jetzt sagen, es gibt ein Leben vor Nils Tod und ein Leben nach Nils Tod. Hat sich denn Ihr Zeichenstil verändert? Arbeiten Sie anders? Arbeiten Sie mit anderem Material? Sie arbeiten ja überwiegend mit Tusche und Aquarell jetzt in den letzten Büchern. Hat sich da irgendwas verändert?
Also von meinem Stil, so von meinem Zeichenstil eigentlich jetzt nicht so. Hat sich eigentlich nichts verändert. Da bin ich, weiß ich nicht, ich fürchte, da bin ich angekommen. Aber was sich verändert hat, ist mein Selbstbewusstsein, hat sich natürlich wahnsinnig verändert. Also ich habe mit dem Buch, manchmal denke ich vielleicht ein bisschen spät, aber ich habe irgendwie zu der Sache gefunden, die ich irgendwie am besten kann. Also Geschichten erzählen, Comics zeichnen oder Graphic Novels auf jeden Fall mit Bildern Geschichten zu erzählen. Und wie ich jetzt so anfangs sagte, wie ich früher immer dachte, dass ich nur zeichnen kann, wenn ich irgendwie bezahlt werde und ein Abgabetermin steht, das hat sich verändert. Das Bewusstsein, dass ich in der Lage bin, echt auch eigene Sachen zu machen. So. Also ich bin viel selbstbewusster geworden. Und das sieht man vielleicht auch in den Zeichnungen. Das weiß ich jetzt gar nicht, glaube ich nicht. Ich glaube, ich habe vorher auch schon so ähnlich gezeichnet.
Wählen Sie denn noch anders aus, wenn Ihnen Dinge angeboten werden?
Gibt's oh ja, natürlich. Ja, also ich wähle ganz anders aus. Ich kann mir auch Sachen aussuchen, Ich hoffe nicht, dass ich eingebildet geworden bin, aber natürlich mache ich jetzt, es hört sich jetzt sofort so an, aber wenn ich jetzt sage, ich mache eigentlich nur noch Dinge, die ich auch machen will, dann ist das schon, klingt das schon ein bisschen eingebildet, fürchte ich. Aber ja, ein großes Geschenk jedenfalls. Großes Geschenk, dass ich das machen kann.
Im Jahr 2021 erscheint dann ein Bilderbuch, Was bleibt es Licht, mit dem Untertitel Ein Trostbuch. Während der Trauerphase haben Sie 159 Kerzentiere gemalt. Katze, Pferd, Löwe, Hamster, Blaufußtölpel, den erwähne ich explizit, weil ich den so sehr mag, und viele andere. Jedes Tier trägt eine hell leuchtende, brennende Kerze. Manche tragen die Kerzen ganz normal, für manche erscheinen sie wie eine tonnenschwere Last. Manche klammern sich richtig an die Kerzen, andere spielen damit, balancieren sie. Alle erfreuen sich an diesem Licht. Die Kerzentiere, so habe ich es irgendwo gelesen, waren ein Dialog mit Nils. Welche Bedeutung haben die Kerzentiere für Sie heute?
Ja, die Kerzentiere waren eigentlich so ein Nebenprojekt. Das war anlässlich von so einer Ausstellung, die ein Freund mit mir gemacht hat. Ganz kurz, wirklich, das war auch noch weit vor dem Comic, habe ich die angefangen. Eigentlich habe ich die schon angefangen, also im Juli 2015 ist er gestorben und im Dezember 2015 war dann diese Ausstellung. Also ich glaube, ich habe im Herbst damit angefangen. Das heißt, das war alles noch total frisch und ich suchte ein Thema für diese Ausstellung und dann wird auch beschrieben, in dem Buch haben wir irgendwie die Kerze auf den Pferdekopf gesetzt und so kam das dann und es war erst eine Weihnachtskarte und plötzlich merkte ich so, das ist viel mehr und habe dann diese ganzen Tiere gezeichnet. Das sind dann irgendwann 365 geworden, weil ich das noch erweitert habe, weil ich gemerkt habe, dass ich mit denen jetzt nicht nur, also ich habe nicht nur meine Trauer damit beschrieben, sondern das war sehr schnell so, als ich die veröffentlicht habe, auch online, dass ganz viele sich davon unheimlich angesprochen gefühlt haben und eigene Tiere wollten oder Ideen hatten zu eigenen Tieren und ich habe dann welche als Auftrag gemacht, ich habe welche dann einfach noch so weitergemacht, ich habe die verkauft, verschenkt und so weiter und die haben für mich schon eine sehr, also schon eine große Bedeutung, aber wiederum habe ich auch gemerkt, dass ich die nicht endlos zeichnen kann. Also dieser Zauber, der bei den ersten 159 war oder bei den ersten 365, der ab und zu noch wiederkommt, wenn ich jetzt irgendwie eine Geschichte erfahre oder mir jemand eine Geschichte schreibt. Und also ich muss da ganz vorsichtig sein, dass ich die auch nicht zu sehr vermarkte. Also man darf die nicht zu sehr beanspruchen.
Sie haben ja dem Comic Nils ein Zitat von Selma Lagerlöf vorangestellt. Das heißt, kein Mensch kann den anderen von seinem Leid befreien, aber er kann ihm Mut machen, das Leid zu tragen. Jetzt heißt dieses Buch ein Trostbuch im Untertitel. Geht das alles so in die eine Richtung, dass es eben auch Trosttiere eben für andere sind?
Ja, 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 auf jeden Fall. Mhm. Genau. Also es sind Trosttiere und ich finde die auch schön in Trauerbücher oder Trauerliteratur oder überhaupt Bilder, Trauerpostkarten. Aber es gibt eigentlich da nicht viele Sachen, die gleichzeitig traurig und irgendwie aber auch schön sind oder auch vielleicht so manchmal sogar ein bisschen lustig sind. So. Und die passen halt daher auch am allerbesten zu Kindern, also zu verstorbenen Kindern, weil die so eine kleine Heiterkeit wenigstens auch haben. Weil ich finde, und das ist aber jetzt nur meine Sache, ich finde immer, verstorbene Kinder, die sollen jetzt nicht auch so erschlagen werden von einem großen Engel, der irgendwie unter einer Trauerweide steht und dann ist da irgendwie so ein Grablicht oder sowas, sondern ich finde, die verdienen dann doch so eine kleine kindliche Heiterkeit. Und deswegen passen die ganz gut zu verstorbenen Kindern. An die man sich ja dann auch mit einem Lächeln möglichst irgendwann mit dem Lächeln erinnern soll. Ne?
Sprechen wir über Völlig Meschugge, den zweiten Comic, den Sie bebildert haben. Eine Geschichte von Andreas Steinhöfel. Nach einem Drehbuch von Klaus Döring und Adrian Bickenbach, nach einem Drehbuch, da hört man es schon, es heißt, es gab eine 6-teilige Mini-Fernsehserie für Jugendliche ab 12, die Themen Antisemitismus, Rassismus überhaupt, Mobbing und Freundschaft. Und Freundschaft und was auch Freundschaft ausmacht. Im Mittelpunkt Charlie, Erzählerin, Umweltaktivistin, das Zeichentalent Hamid aus Syrien und Benny, dessen Opa im Sterben liegt und der dem Enkel eine Kette mit Davidstern schenkt, wodurch der Junge erfährt, dass er Jude ist. Das ist der Auslöser, der die Freundschaft auf die Probe stellt. Aber es gibt noch eine zweite Handlungsebene. Handys verschwinden in der Schule. Hamid wird verdächtigt. Die Situation eskaliert. Es gibt jede Menge wichtige Nebenfiguren, wie Hamids älteren Bruder, ein Junge, der ständig alle schikaniert, ein Mädchen, das nach Anerkennung sucht. Wie sind Sie vorgegangen, als Sie diesen Comic konzipiert haben? Haben Sie sich von den Fernsehbildern und dem Aussehen der Schauspieler freigemacht oder haben Sie sich daran orientiert?
Am Anfang, wenn man so einen Comic macht oder eine Geschichte erzählt, braucht man ja Darsteller, also die Figuren. Die habe ich anhand der Fotos der Darsteller gemacht. Das war für mich aber eher eine Erleichterung, weil so musste ich mir jetzt nicht überlegen, was die jetzt für Frisuren haben, ob die groß, klein, welche Haarfarbe, Hautfarbe die haben. Das heißt, das war total praktisch. Da habe ich dann auch ganz zu Beginn mit dem Regisseur, da hat er mir immer die aktuellen Casts geschickt und so. Und wenn dann eine ausfiel, dann war dann doch wieder der andere. So, das war am Anfang ganz interessant. Und dann habe ich mich aber komplett davon gelöst, auch deshalb. Also ich habe gleichzeitig gezeichnet und die haben gleichzeitig gedreht. Also ich habe den Comic zwar anhand des Drehbuchs konzipiert, aber Andreas Steinhöfel hat den für den Comic, es ist auch ein bisschen umgeschrieben. Das heißt, in dem Comic wird aus der Sicht von der Charlie, von dem Mädchen erzählt. Das war aber eigentlich auch alles. Ansonsten habe ich dann im Grunde das Drehbuch abgezeichnet, während die anderen gedreht haben. Und unterwegs hatte ich mal die Idee, vielleicht mal auch zum Dreh zu fahren nach München, aber habe das aus zeitlichen Gründen nicht geschafft. Was vielleicht auch ganz gut war, weil ich glaube, ich hätte mich dann vielleicht doch beeinflussen lassen oder er hätte mich dann geärgert, dass meine Schule vielleicht nicht ganz so aussieht wie die Schule, die in der Serie spielt. Und so war das eigentlich ganz gut.
Ich wollte gerade fragen, da gab es also keine Vorgabe. Da wurde nicht danach gefragt, dass man sich möglichst am Originalbild orientiert.
Nee, das Tolle an dem Job war eigentlich so die ersten Gespräche darüber und der Leitsatz, mach was du willst, es wird schon gut werden. So. Also ich konnte mich wirklich da komplett austoben. Ja, ich hatte völlig freie Hand. Was jetzt die Schauplätze betrifft, habe ich auch Fotos bekommen. Also der Skaterpark ist der in München und die Schule könnte sein, dass das auch die ist, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Aber da war ich so frei, das war auch wertvoll, weil ich in Absprache und viel Rücksprache, das hätten wir zeitlich alles gar nicht geschafft.
Es gibt keine klassisch gerahmten Panels, oft fließen die Bilder ineinander. Manchmal muss man auch eine Doppelseite wie eine Einzelseite behandeln, also wirklich von links nach ganz rechts bis zum Ende lesen. Das verlangt schon den jungen Lesenden eine Menge ab. Manche Bewegtbilder folgen dicht aufeinander, so fast wie ein Daumenkino. Das Buch besteht aus 6 Kapiteln. Das orientiert sich aber jetzt schon auch an diesen 6 Folgen der Serie.
Ja, genau. Was die Dramaturgie und die Szenen betrifft, habe ich mich da sehr nah an dem Original gehalten.
Nun sagte ich ja, Hamid ist ein Zeichentalent. Das heißt, es gibt Zeichnungen von ihm. Das habe ich dann jetzt nach und nach mitbekommen. Das haben sie nicht alleine gezeichnet, sondern es wurden sogenannte Vorlagenzeichnungen angefertigt von einem jungen, ungeheuer produktiven Illustrator. Ich habe ihn recherchiert, David Fülecki. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie haben Sie mit ihm zusammengearbeitet?
Ja, das war echt lustig, weil meine Lektorin fest davon überzeugt war, dass ich das sehr gut auch alleine schaffen kann.
Das sind Mangas, muss man vielleicht
sagen. Mangas, genau. Das ist ja jetzt wirklich kein Hexenwerk, ist ein paar Mangas zu zeichnen. Ich habe das am Anfang auch gedacht und habe mir Material zuschicken lassen. Der Carlsen Verlag hat ja auch viele Mangas im Angebot und auch viele How-to-Draw-Manga-Bücher. Ich habe also zu Hause einen großen Stapel und bis ganz zum Schluss haben eigentlich alle gehofft oder gedacht, dass ich das schon schaffen würde. So. Und ich habe mir auch diese Szenen bis zum Schluss aufgehoben. Weiß ich nicht, ich habe es ein paar Mal versucht, das hat nicht so richtig geklappt. Und ganz am Ende, als ich es dann ernsthaft versucht hatte und wir auch dann in Zeitnot geraten sind, hatte dann meine Lektorin Einsehen und hat gesagt, so, nee, also ich zeige bei den Lesungen, zeige ich den Kindern manchmal meine Versuche und ernte dafür dann auch so belustigtes Lächeln, weil das ist nichts, was die Jugendlichen irgendwie als Mangas bezeichnen. Das ist so, wie wenn eine 50-Jährige versucht, Mangas zu zeichnen. Und der hat auch da unter Höchstdruck hat er da richtig viel gezeichnet und es war eine ganz tolle Zusammenarbeit. Ich habe nicht viel mit ihm gemacht. Ich habe ihm gesagt, das musst du machen und er hat das dann geliefert und das war.
Da haben Sie nichts mehr dran verändert. Das sind ganz original seine Zeichnungen.
Nee, es sind nicht ganz original seine Zeichnungen. Er arbeitet auf dem Tablet Und ich ja normal mit Tusche und Papier und Stift. Und als wir dann seine Zeichnung mit meinen kombiniert haben, passte das am Anfang nicht so richtig gut. Und zwar, weil jetzt sieht es so aus, als würde Hamid besser zeichnen, als er selber aussieht. So, da funktioniert irgendwie was nicht. Und dann habe ich die superschönen Zeichnungen von dem David genommen und habe die nochmal mit Bleistift so durchgeskribbelt. Ich glaube, er war okay damit, aber das fand ich auch sehr ehrenhaft von ihm, dass er das noch zugelassen hat. Ich habe die halt ein bisschen verschlechtert, damit es dann sich an meine angleicht.
Es gibt für mich eine Parallele dieses Comics zu Ihrem eigenen Comic, zu Nils. Denn auch hier in dieser Geschichte, völlig Meschugge, geht es um Wahrheit und um Gerechtigkeit. Charlie setzt alles daran, den wahren Dieb der Handys ausfindig zu machen und die beiden Freunde Hamid und Benny wieder zusammenzubringen. War Charlie ihnen nah? Wurde die vielleicht so ein bisschen so ein alter Ego?
Ja, das fand ich auch toll daran, an der Idee von Andreas, dass der Charlie in den Mittelpunkt gestellt hat, weil ich mich in die natürlich als Person am besten reinversetzen konnte. Also mir auch ähnlich ist in diesem so, hä, was habt ihr alle für ein Problem? Und so ein bisschen naiv und aus gutem Elternhaus und so ein bisschen so, hä? Dieses, hä? Ja, das entspricht mir dann doch. Und ja, deswegen war ich mit der Charlie ganz gut.
Es gibt ja im Comic sprechende Kartoffeln und Kichererbsen und sogar auch einmal ein sprechendes Tier. Die gibt es sicher im realistischen Film von Andrea Steinhöfel und Klaus Döring nicht. Was haben Sie ergänzt und was ist weggefallen?
Also ich habe in dem Comic ja nur diese Dinge ergänzt.
Nur diese kommentierenden
Kartoffeln?
Nur diese
kleinen, also ich glaube, es ist nur diese kleine Nebenhandlung, sonst eigentlich nichts. Die Geschichte ist so komplex und hat so viele kleine Handlungen und so. Also da noch was dazu zu erfinden, das, ich konnte mir das einmal nicht anmaßen. Also ich hatte jetzt gar keine Idee gehabt, was ich dann noch hätte hinzufügen sollen. Noch hätte das, glaube ich, gepasst. Auch in die Seitenzahl hätte das nicht gepasst, wenn ich jetzt noch was dazu gemacht hätte. Ich habe eher gekürzt. Und diese Sache mit der Kartoffel und der Kichererbse, solche Sachen mache ich gerne, weil ich das immer selber gerne lese, wenn es irgendwie noch so eine irgendwo in der Ecke noch was zu entdecken gibt, was irgendwie nicht dazu passt.
Nun habe ich am Anfang gesagt, Sie haben jetzt mit Andreas Steinhöfel zusammen den Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis 2023 gewonnen mit diesem Buch dazu. Und natürlich herzlichen Glückwunsch. Was bedeutet das für Sie?
Tja, Wahnsinn. Also große Ehre, denke ich dann. Und endlich mal ein Preis, denke ich dann auch. So.
Das ist der erste?
Ja, genau. Also der erste Preis, den ich gewonnen habe. Und das finde ich natürlich ganz gut. Freue ich mich sehr. Bin ich sehr dankbar für. Das ist natürlich für mich auch eine Riesenchance gewesen, mit Andreas was zusammen zu machen.
Enden möchte ich mit einem bezaubernden Kinderbuch, Almut und der Hühnersommer, gerade eben auf dem Markt. Ein frischer, heiterer Ton der Schriftstellerin Mareike Krügel, die zwei wichtige Themen behandelt, das Leben mit einem kranken Bruder und der Austausch zwischen den Generationen. Denn die rothaarige, selbstbewusste Almut, die Erzählerin, die übrigens als Berufswunsch Retterin hat, die ist ziemlich gut drauf und schlagfertig und musste wegen des kranken Bruders mit der Familie aus der Stadt aufs Land ziehen. Dort erst wieder Freunde finden und begegnet zuerst dem alten, eher schweigsamen Nachbarn, den sie Öhi nennt, er nennt sie dann Heidi, dessen Hahn und Hühner ausgebüxt waren. Eine Geschichte also über Krankheit, Angst vor dem Tod, Freundschaft und Familie mit vielen tiefsinnigen und ebenso vielen heiteren Momenten. Ihre Bilder dazu, Melanie Garnin, schwarz-weiß, begleiten die Geschichte. Mir hat das Buch ungeheuer viel Freude bereitet, das zu lesen. Wie muss ein Buch sein, damit Sie Lust haben, dazu Bilder zu entwerfen?
Ich fand auch die Geschichte total schön. Ich fand das total schön erzählt. Ich fand das Thema schön, die Hauptfigur nett. Ich fand das mit dieser Krankengeschichte gut erzählt. Und ich konnte da gar nicht Nein sagen. Ich kriege manchmal so Sachen zugeschickt und lese die dann auch. Und weiß dann immer nicht so richtig. Aber bei dem habe ich sofort gedacht, so, ach ja, das ist schön. Das mache ich. Also es ist eine tolle Geschichte.
Sind Sie Fan von jemandem? Illustrator oder Illustratorin?
Ich bin Fan von Tomi Ungerer war ich Fan von oder bin ich Fan von. Sonst eigentlich jetzt nicht so. Also ein richtiger Fan, dass ich so...
Melanie Garanin, ich glaube, kein Buch ohne Huhn. Es gibt ja noch eins, über das wir jetzt nicht gesprochen haben. Die Hühner werden wohl fester Bestandteil ihrer zukünftigen Projekte werden. Das Buch, über das wir nicht gesprochen haben, heißt Der Habicht und der Hahn. Herzlichen Dank für das Gespräch. Die besprochenen Bücher finden Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, auf der Deutschlandfunk-Seite. Ebenso die Möglichkeit, die Sendung in der Deutschlandfunk-Audiothek noch einmal anzuhören. Hier folgt Computer und Kommunikation. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.